Jetzt in der Pause wurde ich gefragt, was für Hausaufgaben es denn da gäbe. Und dann hatte ich gesagt, ja, wir könnten schon so ein kleines Päckli schnüren, um mit nach Hause zu nehmen. Zwei Übungen, die wir schon gemacht haben, würden sich für zu Hause anbieten. Das eine wäre, gezielt zu üben, durch die sechs Sinne zu gehen, also durch unser ganzes Erleben und dabei präsent zu bleiben im unmittelbaren Erleben. Ist ja jetzt auch gerade präsent, ne? Hören, sehen, sie fallen auch nicht um, eine gewisse Körperpräsenz muss da sein, auch wenn sie nicht gerade den Körper bewusst spüren, aber es ist eine körperliche Präsenz da, weil sie sind auch ständig dabei, so ein bisschen sich zu bewegen, Ausgleich zu schaffen, gut riechen und schmecken, sind oft nicht so aktiviert, die können wir bewusst noch ein bisschen, also das Riechen vor allen Dingen, einfach mal mit dazu nehmen. Und dann das, was wir vielleicht Introspektion nennen würden, so eine Schau nach innen. Wie fühle ich mich eigentlich? Was geht innerlich vor sich? Und damit sein, das mal genug sein lassen, nicht gleich schon mehr. Einfach mal das zu üben. Machen Sie es doch gerade eine Minute nochmal, um es zu verankern, denn es geht, ich versuche jetzt gerade Ihnen sowas mit nach Hause zu, also einfach sein. Hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Ja, da haben Sie es schon. Das wäre es. Das wäre so eine der einfachen Passepartout-Übungen, die wir mit nach Hause nehmen können, die wir überall anwenden können. Können wir egal in welchem öffentlichen Verkehrsmittel machen, wir können es beim Autofahren machen, wir können es kurz mal, falls Sie Therapeuten sind, zwischen zwei Patienten machen, einfach sein, spüren, alles andere wegfallen lassen. Dann wieder in die Aktivität. Die zweite Übung, die wäre dieses Rambab. Die empfiehlt sich immer, wenn wir müde nach Hause kommen, uns alleine fühlen, es uns langweilig ist. Ja. Sie werden sich wundern, weil die Sache ist nämlich, dass Gefühle von Alleinsein und Langeweile, die gehen weg, wenn wir entspannen. Die lösen sich auf, die sind gar nicht mehr zu finden. Und die Müdigkeit, die braucht auch, dass wir entspannen. Und wenn wir zum Beispiel sagen, jetzt 7 Uhr, 8 Uhr abends nach Hause kommen, wir wollen noch nicht ins Bett, wir wollen den Abend noch genießen. Das Beste ist, wir machen Rambab auf dem Sofa. Und lass uns einfach mal sein. Unser Sati, diese Fähigkeit, präsent zu bleiben, die dient nur dafür, jetzt die Entspannung zu genießen. Nur das. Auch so eine kleine Übung, die man täglich machen sollte, wenn es einem gut tut. Man kann die auch anders benennen, man kann das intelligentes Nichtstun nennen. Es geht unter Akademikern, kommt das gut an. Man muss sich die Dinge irgendwie schmackhaft machen. Aber es ist einfach nur Nichtstun, ohne abgelenkt zu sein. Und das ist intelligent. Nichts tun und überall hinschweifen lassen, okay, das ist auch erholsam bis zu einem gewissen Grad, weil das verselbstständigt sich dann. Und jetzt bräuchten wir eigentlich, wir bräuchten eigentlich eine Meditation, wo wir uns auf etwas ausrichten und eine Meditationsform, wo wir etwas untersuchen, wo wir forschen. Das wären jetzt noch gute Ergänzungen, die wir bräuchten. Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Aufmerksamkeit auf den Atem alle schon kennen? Das wäre so eine konzentrative Technik, wo man aber auch immer entspannter werden kann. Oder soll ich die mit Ihnen machen? Ich würde sonst zu dem Forschen übergehen. So, wollen Sie mal nicken, wenn Sie das schon kennen? Ja, viele Nicker, einige nicht. Okay, dann mache ich das vielleicht beim nächsten Mal. Es ist wunderbar, mit dem Atem zu meditieren. Sie kennen das dann ja schon. Da kann man alles mitmachen. Dann machen wir jetzt eine kleine Forschungsmeditation. Das war Ihre Frage von vorhin. Ausrichten und untersuchen, hatte ich dann ja geantwortet. Sind Sie bereit? Zunächst mal spüren wir. Wir gehen in das Erleben der sechs Sinne. Wir können gerne dabei den Atem als Anker benutzen. Offenes, atmendes Sein. Wenn wir da angekommen sind, lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf den Wandel, auf den ständigen Wandel unseres Erlebens. Spüren Sie, wie die Körperempfindungen sich unablässig wandeln. Immer wieder neu. Sie, wie im Hören sich ein immer wieder neues Erleben zeigt, der Strom des hörenden Wahrnehmens. Spektrum des sehenden Wahrnehmens. Spüren, hören, sehen. Riechen, eventuell schmecken. Das Innere erleben. Geistige Bewegungen, Gedanken, Bilder, Raum, Stille. Und immer wieder das vibrierende Grundgewahrsein, dieses Gefühl von Präsenz. Gibt es irgendetwas in diesem Erleben, das bleibt? Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf den Wandel, auf die fließende, sich verändernde Qualität des Erlebens. diesem Strom des Erlebens, wo ist denn da die Meditierende, der Meditierende? Dann lassen wir wieder los, jedes Fragen, einfach nur sein, ohne weiter zu forschen. So entspannt wie möglich. Das war so eine forschende Anwendung derselben Grundqualität. Die Meditation selbst war nicht besonders anders, aber wir haben unser Sati, unsere Aufmerksamkeit, etwas anders gelenkt. Wir haben eine gewisse Akzentverschiebung vorgenommen, indem wir gesagt haben, ich untersuche jetzt mal diese Frage von Statik und Dynamik. Gehe in das prozesshafte Erleben hinein. Ich schau mal, gibt es da irgendetwas Stabiles? Und wir sind, ohne dass es so explizit gesagt wurde, dabei zu untersuchen, wer Mensch eigentlich ist. Ist Mensch nur Prozess? Oder ist Mensch ganz Prozess? Gibt es noch etwas, was nicht Prozess ist? Gibt es ein Ich, was nicht Teil des Prozesses wäre? Im Grunde genommen sind wir dabei, diese Fragen anzuschauen, weil mit der Ich-Identifikation, mit der Identifikation mit mir als etwas Stabilem, da geht viel Leid einher, viel Anspannung. Und darum ist es wichtig, da mal hinzuschauen. Das wäre so eine Übung, die klassische Übung der buddhistischen Meditation, Wandel zu untersuchen, Vergänglichkeit, die prozesshafte Natur des Erlebens, damit so tief vertraut zu werden, dass es innerlich ein Wandel unserer Einstellung, unserer Lebenshaltung bewirkt. So tief muss die Erfahrung gehen. Dann bewirkt sie eine ganz neue Sichtweise, ganz neue Art und Weise zu sein in dieser Welt. Ja, Schluss der Einführung oder der Weiterführung. Jetzt den Rest der Zeit, 20 Minuten, sind es nur noch Ihre Fragen, Ihre, was Sie ansprechen möchten. Gerne.
Wenn ich das Denken auflösen kann, wenn ich gewahr bin, Sie haben es vorhin, wie haben Sie es genannt? Also inneres Fließen.
Ja.
Das Fließen ist zwar, verändert sich das auch?
Das können Sie ja mal untersuchen. Verändert sich das Fließen? Das ist eine tolle Frage. Gehen Sie doch damit mal Ihre Meditation untersuchen. Das ist jetzt richtig spannend. Haben Sie jetzt schon eine Antwort darauf?
Ich glaube, ich bin ziemlich noch dran, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Mhm. Also Fließen, ja, Fließen ist ja nicht statisch. Aber trotzdem, es müsste ja irgendwas Stetes geben, damit ich Vertrauen habe.
Jetzt sind wir richtig an dem existenziellen Punkt. Das ist genau die Frage, die die Menschen beschäftigt. Brauche ich, um vertrauen zu können, nicht etwas Statisches?
Also, nein, nicht statisch.
Etwas Stetes, etwas Verlässliches.
Ja,
verlässlich. Ist Prozess nicht verlässlich? Braucht es etwas, was nicht Prozess ist, damit wir vertrauen können? Das sind wie tolle Fragen. Rausfinden. Ja, natürlich kann ich Antworten geben, aber jetzt sind wir an einem anderen Punkt heute Abend. Jetzt gebe ich nicht mehr so erklärende Antworten, sondern nur einfach, wie Sie mit Ihrer Praxis weitergehen können. Und das sind wichtige Fragen. Genau diese Fragen waren vor 2500 Jahren aktuell in Indien. Und darauf haben einige geantwortet, doch klar gibt es was Verlässliches, was Stabiles. Ein Atman, ein Ich, das ist eine Seele. Es gibt etwas, das geht nach dem Tod weiter. Und andere haben gesagt, nee, so ein Ich, so ein Atman kann ich nicht finden, ist nirgendwo zu finden. Aber was verlässlich ist, ist, dass der Prozess des Gewahrseins immer weitergeht. Das ist total verlässlich. Mal schauen, was dann wirklich verlässlicher ist. Gibt es das eine, gibt es das andere, gibt es beides? Das müssen wir selber rausfinden. Da hilft uns Glauben überhaupt nicht weiter. Glauben hilft uns nicht im Tod. Diese Art Glauben, so Glaubenssätze. Vertrauen, wirkliches Vertrauen in das, was wir sehen, spüren, erfahren haben, jetzt auch erfahren, das hilft. Das ist wirklich das, was im Tod dann was anderes ausmacht. Okay. Ja.
Und das Vertrauen, was Sie jetzt ansprechen, das ist nicht das Vertrauen in sich selber?
Ja, vielleicht doch. Könnte es vielleicht sein, dass es genau das Vertrauen in sich selber ist? Wäre das möglich? Wenn ich sage, ich komme nächsten Monat wieder, oder im Juli, glaube ich, bin ich vorgesehen, dass ich wieder komme. Ne? Mhm. Komme ich wieder, oder wer kommt da eigentlich wieder? Klar, ich, so, auf der konventionellen Ebene komme ich wieder. Ist ja logisch. Boah, sie werden mich erkennen, ich werde sie erkennen. Kein Problem. Hoffentlich. Ja. Aber innerlich sind sie an einem anderen Punkt. Ich bin woanders. Das Erleben hat sich geändert. Ganz schön viel hat sich geändert. Kommt da derselbe Mensch wieder? Ehrlich gesagt, ich vertraue drauf, dass wir beide nicht als dieselben wiederkommen. Und nur deswegen ist das Leben interessant. Das ist Leben, weil es eben von Moment zu Moment anders ist. Das ist das Tolle. Und ich vertraue und Selbstvertrauen, was bedeutet das dann? Was bedeutet Selbstvertrauen? Könnte es sein, dass das Selbstvertrauen sich auf Qualitäten bezieht, die sich im Prozess zeigen und nicht stabiles sind?
Das hat mit Existenz zu tun.
Ah, das hat viel mit Existenz zu tun, mit einer ziemlich fließenden Existenz. Ja. Ja. Die wir auch gar nicht anhalten können. Und wenn wir es schaffen würden, wäre es grausam. Wenn wir den Wandel anhalten würden, keiner von uns könnte mehr ein- oder ausatmen, keine Bewegung. Wir wären ein Wachsfigurenkabinett. Das würde es bedeuten, wenn wir den Wandel anhalten würden.
Ja. Warum macht uns denn, der stete Wandel diese Angst?
Ja. Nein. Das ist ja wohl, viele haben ja solche, also ich glaube fast alle haben ja solche Angst, weil irgendwie uns schwimmt alles weg, irgendwie ist es nichts fassbar. Ich glaube, das ist der Grund. Wir hätten so gern was verlässlich Fassbares, zu dem man immer wieder zurückkommen kann.
Aber eigentlich ist es ja beruhigend, dass alles sich ändert.
Finde ich auch. Heute finde ich das auch. Eigentlich ist es doch wunderbar. Beruhigend. Eigentlich ist das doch die Lösung. Warum macht uns Wandel vielleicht mal so ein bisschen oder ziemlich viel Angst? Hat was mit Leben und Tod zu tun, ne? Das könnte auch so ein Teil unseres Meditierens sein, zu forschen. Wo ist denn jetzt gerade Angst aktiv? Das ist so ein richtig lohnendes Forschungsobjekt. Denn ich kann mich auf die Entspannung ausrichten, aber da, wo ich angespannt bin, und das bin ich ja immer noch teilweise, auch wenn ich schon ziemlich entspannt bin, ist immer noch eine Restspannung und die ist aus Angst geboren. Welche Angst ist es denn genau? Was steckt denn dahinter? Wenn ich das rausfinden kann, es ist auch möglich, da, wenn ich das spüren kann, dann ist es möglich, dann ist in dem Moment kommt da Gewahrsein hinein und dadurch kann es sich lösen. Da entstehen Lösungsmöglichkeiten. Das ist das Grundprinzip, wie Meditation oder wie Gewahrsein hilfreich wirkt, ist, dass da, wo Gewahrsein hinkommt, kommt alles wieder ins Fließen. Und in der Angst fließt es nicht so gut. Wenn in die Angst Gewahrsein kommt, dann beginnt es genau dort wieder ein bisschen sich zu bewegen.
Wir können auch unseren Gefühlen gewahr sein. Und wenn wir das schaffen, dann entdecken wir, dass es positive Gefühle gibt und negative. Also zwei Ebene. Und wenn man dann ganz gewahr wird, dann löst sich das Negative, das löst sich dann auf. Und da entdeckt man auch ganz viel.
Ja, das ist eine total wichtige Entdeckung. Wie geht es denn eigentlich mit den positiven Gefühlen? Lösen die sich auch auf? Die bleiben. Ach, interessant.
Und es ist so interessant, mit dem Gefühl sind wir mit dem Wesen verbunden. Und wenn man das mal erkennt, das bringt auch Sicherheit.
Ich glaube, Sie haben da jetzt schon den Finger auf etwas Wesentliches. Und zwar, es gibt positive Emotionen, die sich auflösen. Die sind so vergänglich wie auch die schwierigen Emotionen. Aber in der Offenheit kommt es immer wieder zum Geschmack ganz ähnlicher, sehr heilsamer, sehr positiver Gefühle. Das sind die offenen Geisteszustände. Und die, tatsächlich von denen könnte man behaupten, die lösen sich nicht auf, weil sie regelmäßig da sind. Hast du eine Frage?
Man kann ja sich auf die sechs Sinn konzentrieren. Mir ist noch nicht ganz klar, ob man das alle sechs Sinn gleichzeitig anschauen kann oder ob es eigentlich immer hin und her springen ist.
Was wäre denn deine Beobachtung soweit? Wie würdest du das einschätzen?
Dass man nur ein Gefühl aufs Mal kann beobachten.
Und du bist so flink, dass du das wahrnehmen kannst. Also deine Achtsamkeit kriegt das mit, wie schnell es hin und her saust. Also zum Beispiel jetzt, während wir uns anschauen und ich spreche, du hörst und siehst gleichzeitig. Kriegst du das mit? Nee, ne?
Nein.
Es entsteht ein Gefühl von Gleichzeitigkeit. Die Frage ist aber sehr berechtigt, ist es wirklich eine Gleichzeitigkeit? Oder ist das eine zusätzliche Funktion unseres Geistes aus sehr schnell hintereinander gemachten Sinneserfahrungen ein Bild zu machen, in dem die Dinge gleichzeitig passieren. Das können wir in der Meditation mitkriegen. Tatsächlich ist es so, dass wir im Normalfall eins nach dem anderen wahrnehmen, aber mit so einer rasanten Geschwindigkeit. Und dann haben wir den sechsten Sinn, in dem diese Informationen integriert werden. Und das läuft ständig mit. Diese integrative Qualität des Seins, die läuft ständig mit. Und da entsteht ein Gefühl von simultanem Wahrnehmen. Aber untersuch das nochmal genau, weil das ist vielleicht gar nicht so hilfreich, aufzustückeln, so sequenziell, unsere verschiedenen Sinneswahrnehmungen, sondern tatsächlich ist es möglich, die Fähigkeit der Integration auch noch auszubauen, dass wir fast simultan, immer mehr wahrnehmen können, dass wir immer weiter werden. Und zwar entsteht diese Fähigkeit dadurch, dass wir immer weniger lang festhalten in den einzelnen anderen Sinnen. Dass, wenn etwas Visuelles passiert, dass es nicht so ein starkes Greifen auslöst, dass wir für einen Moment gar nicht mehr hören können. Oder dass das Visuelle und Auditive nicht bewirkt, dass wir unseren Körper ganz vergessen. Also da kann man Fähigkeiten entwickeln durchs Meditieren, tatsächlich zu einem so raschen Wahrnehmen, zu einem solch fließenden Wahrnehmen zu kommen, dass immer mehr der Eindruck von einer wie zeitlosen, simultanen Präsenz auf allen Kanälen entsteht. Schau mal, das ist richtig spannend, das mit der Zeit so rauszufinden, wann was ist. Und da gibt es Erfahrungen, da ist man nur in einem Kanal. Alles andere existiert wie nicht. Man ist nur im Hören, sieht nichts mehr, fühlt den Körper nicht mehr und so weiter. Und es gibt da ganz viel verschiedene Erfahrungen.
Ich glaube, vor allem bei uns halt ist es so, wir sind gewöhnt, dass wir fokussieren, oder? Also wenn deine Gefühle atmen. Und dann hilft es uns vielleicht am Anfang mehrmals auf etwas zu fokussieren, bevor ich langsam eintauchen kann. Und manchmal hilft es einfach auch, sich auf etwas zu fokussieren, weil dann merke ich, wenn die Sachen von außen auf mich reinkommen, dass ich die auch wieder loslassen kann, weil sonst verstricke ich mich.
Genau, genau. Der Fokus, wir können das auch sagen, so eine Verankerung,
ja,
die, das erlaubt uns, alles andere viel leichter loszulassen. Das ist eine unglaubliche Hilfe. Machen wir hoffentlich, dann werde ich mich erinnern, beim nächsten Mal einfach, dass wir mal auch so eine Fokusmeditation machen. Mit dem Atem zum Beispiel. Sie haben es vielleicht heute bei der ersten Meditation gemerkt, solange wir fokussiert, einigermaßen fokussiert im Körper waren, das hatte so diese Wirkung, die Sie beschreiben, dass das andere leichter losgelassen werden wird. Und was ich auch noch höre in dem, was Sie sagen, ist, dass wir selber die Fähigkeit brauchen, zu wissen, zu spüren, was uns gerade gut tut. Welche Art mit unserem Geist umzugehen, uns jetzt wirklich gerade gut tut. Sie scheinen ganz klar zu spüren jetzt, also so meistens tut es Ihnen gut, sich auf etwas Heilsames, etwas Positives auszurichten und sich darin zu sammeln. Das hilft, um erstmal klarer zu werden.
Das ist ja das, ich merke das so fest, wenn ich die Augen aufmache, also das mit den geschlossenen Augen, wo es mir sehr ermöglicht, bei mir zu bleiben, mich zu fokussieren auf den Atmos. Und sobald ich die Augen aufmache, dann ist es ganz schwierig.
Also ja.
Ich versuche das auch immer wieder zu üben. Das
ja.
Ist ganz schwierig. Das macht ja. So, bei mir macht es so viel aus.
Das ist so ein stark, die visuellen Eindrücke ziehen uns so stark an oder löst man Abneigung aus. Es ist unglaublich, was uns das innerlich in Bewegung versetzt. Deswegen ist eine der wichtigen Übungen, um in der Welt sein zu können, ist, den Sehsinn zu entspannen. Zu lernen, mit offenen Augen zu schauen, ohne zu fixieren, ohne benennen zu müssen. Damals, als ich angefangen habe, also ich hatte immer mit geschlossenen Augen meditiert, bis ich bei meinem tibetischen Lehrer ins Retreat kam und da begann ich dann mit offenen Augen zu lernen. Und das war, ich glaube, anderthalb Jahre Übergangszeit, bis es mir möglich war, entspannt mit offenen Augen. Und dann gab es dann, die stärksten Übungen waren dann, wenn ich in der Natur meditierte, dann saß ich unter einem Baum, immer derselbe Baum, vor mir so eine Wiese, je nach Jahreszeit anders. Und dann war die Übung, offene Augen, nicht nur die Halme bewegen sich, da kreucht und fleucht es. Und die richtig tollen Situationen waren, wenn dann so ein Schmetterling vorbeikam oder eine Fliege und dann zu merken, wie ich unwillkürlich hinschauen möchte und wie man das entspannen kann. Und wie man es auch, wie ich es auch entspannen kann, nicht benennen zu müssen, was ich da an Vorgängen sehe, was ich an Blumen und an sonstigen, einfach dieses nicht benennen müssen. Es wird ja ohnehin schon gesehen, das Sehen wird ja nicht besser. Ja, es ist ja so dieses entspannte Sehen. Ganz wichtiger Schritt. Ich kann jetzt auch, ich habe es natürlich auch lernen müssen, als ich anfing als Meditationslehrer, da konnte ich nicht einfach so vor so vielen Leuten sitzen und meditieren und dabei total entspannt sein, die Augen offen und so viele Menschen vor mir sehen, weil ich mir, das war überhaupt nicht einfach. Ich habe mich auf die Seite gesetzt, mich so gesetzt. Die guckten so und ich guckte so, dann war das erstmal in Ordnung für mich. Später dann lernt man auch ganz offen den Blick in die Augen von anderen fallen zu lassen, ohne innerlich so verunsichert zu werden, sondern wahrzunehmen, das Innere auch wahrzunehmen, aber ohne daraus was machen zu müssen. Das sind ganz tolle Prozesse, die dann im Visuellen aber auch stattfinden müssen, denn sonst können wir nicht wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das ist der springende Punkt, warum wir in der tibetischen Tradition es meist mit offenen Augen anleihen. Meistens, nicht unbedingt. Ja. Vielleicht, wenn Sie es gewohnt sind mit geschlossenen Augen, dann machen Sie einfach ab und zu mal die Augen auf, sagen, bis Sie müde werden und dann wieder schließen lassen, sodass Sie so diesen Wechsel mitbekommen und sich an den Wechsel gewöhnen.
Eine Frage, nicht, dass ich so weit bin, aber Sie haben das sicher gemacht, ist das, machen das Tibeter mit offenen oder zögigen Augen, wenn sie Visualisierungen machen?
Visualisierung auch mit offenen Augen.
Auch mit offenen Augen.
Ja, weil das ist, mit der Zeit ist das so klar, wenn ich jetzt was visualisiere, das hat überhaupt nichts mit dem Sehsinn hier zu tun. Ne? Wollen wir es gerade mal gemeinsam machen, hier so eine rosa Kuh durchmarschieren lassen, die fliegt. Sehen Sie die rosa Kuh hier rumfliegen? Das kann man mit offenen Augen super gut sehen. Ne? Weil die beiden stören sich nicht. Jetzt können Sie sogar, Sie können das visualisieren, wie diese rosa Kuh jetzt da durch die Wand durchgeht. Jetzt guckt nur noch der Schwanz raus und schon ist sie weg. Aber dahinter ist sie ja doch wieder. Sie können sich alles vorstellen. Es hat überhaupt nicht gestört, dass wir die Augen offen haben, dass sie eine Wand ist, durch die man so leicht nicht durchkommt. Die Visualisation findet im sechsten Sinn statt und nicht im Sehsinn. Okay?
Ja, gut. Eine statische Wand.
Ja, eben. Man kommt noch nicht so weit über. Ja, also das überlappt sich nicht, das schließt sich nicht aus. Man kann in diesem quasi simultanen Leben, man kann diese Welten sich durchdringen lassen. Stellen Sie sich doch mal irgendwas vor gerade. Stellen Sie sich doch gerade mal vor, hier wuselt so ein Hund durch. Sie können auch genau gucken, was es für einer ist. Nicht gerade ein Bernhardiner, der ist ein bisschen dick, ne? Nehmen Sie doch einen kleinen Terrier, der hier gerade so durch. Ja? Unser Geist kann das. Der kann sich das vorstellen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir gleichzeitig bewusst sind, dass hier kein Terrier rumwuselt. Das wissen wir, das sehen wir ganz klar und gleichzeitig können wir es uns vorstellen und innerlich haben wir total amüsiert erlebt, wie das aussehen könnte. Ja, das sind so, deswegen braucht es für das Visualisieren, so im tibetischen Buddhismus geht es viel darum, es braucht keine geschlossenen Augen dafür. Aber wenn man überzeugt ist, dass das Visualisieren mit dem Sehsinn zusammenhängt, da muss man die Augen schließen, damit man jetzt endlich diese rosa Kuh sehen kann. Aber es kriegt das nicht hin bei offenen Augen. Das blockiert. Dann okay, dann schließen wir die Augen, sind wir konzentrierter. Und dann geht das ein bisschen leichter. Aber dann üben wir uns, die Augen zu öffnen und es bei offenen Augen auch noch zu sehen. Ich meine, die Übung mit der rosa Kuh ist ja uninteressant. Aber stellen Sie sich vor, der Buddha würde hier sitzen. Was ist eine interessante? Stellen wir uns vor, das ist mit dem tibetischen Buddhismus ganz viel gemacht, wir würden in der Gegenwart des Buddhas meditieren. Und in unserer Vorstellung können wir das entstehen lassen. Wie oft bin ich zum Buddha unterm Bodhibaum gekommen? In meiner Vorstellung. Aber in meinem Erleben so wirklich, als hätte ich es wirklich erlebt. Und das löst so eine Hingabe aus, so ein Vertrauen. Ich lasse mich da nieder, zur Seite des Buddhas, vor ihm. Und bin da, unterm Bodhibaum. Das geht und das verändert die Meditation. Man kann sogar spüren, dass in der Gegenwart des Buddhas, der da vor uns sitzt, alles viel einfacher wird. Je näher ich ihm komme, desto mehr löst sich mein Geist und dann brauche ich einfach nur zu sein in dieser Gegenwart. Und diese Fähigkeit, die nutzt der tibetische Buddhismus konsequent, dass wir nie getrennt sein müssen vom Buddha. Als wären wir unmittelbare Schüler des Meisters immer in seiner Gegenwart. Das wird Tag ein, Tag aus genutzt, diese Fähigkeit. Und bewirkt natürlich, dass man dadurch mit Qualitäten in Berührung kommt, mit einer Inspiration, als würden wir tatsächlich dem Buddha begegnen. Es kommt nur darauf an, wir uns erlauben, uns so darauf einzulassen. Und da hilft es, die Wirklichkeit ein bisschen zu untersuchen. Von dem, dann sagen wir hier natürlich, ist doch alles nur Vorstellung, ne? Bildest dir was ein. Dann sollten wir uns mal den normalen Prozess des Erlebens anschauen. Wie viel wir uns da einbilden. Wie viele eingebildete Probleme sind hier wohl im Raum? Ja, und wie oft haben wir uns schon eingebildet, wir würden jemanden lieben? Ne? Und uns haben uns überzeugt davon. Dann merken wir, oh, ist doch nicht so weit her mit dem Gefühl. Wir leben von Einbildung die ganze Zeit. Wir konstruieren uns unsere Welt, sowieso. Wir gestalten sie immer. Und dieses Gestalten können wir auch bewusst machen, und zwar heilsam, auf eine gute Art. Wir können uns helfen, diese Qualitäten wirklich zu stimulieren, hervorzubringen, zu öffnen in uns. Und diese Fähigkeit, die wird halt durch dieses Visualisieren und alle damit verbundenen Vorstellungen, wird die genutzt. Das ist eine wunderschöne Fähigkeit.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn die Sinne aufnehmen und innen noch dazukommt, das ist ja ziemlich viel und das ist ja eigentlich Kunst, alles auf die Reihe zu kriegen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn man Bewusstsein kann, macht das der sechste Sinn.
Der sechste Sinn ist das Bewusstsein darüber, was innerlich so alles passiert. Und übrigens machen Sie sich da keinen Knoten draus. Sie machen das die ganze Zeit, mit sechs Sinnen leben. Die ganze Zeit. Das läuft sowieso. Also Sie können nichts falsch machen. Sie können nur etwas bewusster werden in dem, was da ohnehin abläuft. Es findet ja statt, das Erleben. Sie leben in Ihrem Körper, Sie erleben den Körper, Sie hören, Sie sehen, Sie riechen, Sie schmecken. Und sie denken und fühlen, und das findet ohnehin statt. Nur können wir es etwas mehr wahrnehmen. Ist nicht so schwierig. Jetzt zum Beispiel. In diesem Moment der Stille. Da ist es besonders gut spürbar.
Ja, es ist nicht so ein Problem. Ich
kann
nur
denken,
dass
es eine Instanz
gibt, wo das alles
beherrscht mit seinem Fehler.
Aber
ich bin mal gespannt, ob Sie die finden.
Mir geht noch nach, dass Sie am Anfang gesagt haben, das Ziel wäre, irgendwie mit den in allen sechs Sinnen offen zu sein. Und das Ziel wäre, der Wirklichkeit so zu begegnen und dem anderen hilfreich zu sein. Oder den anderen Menschen hilfreich zu sein. Jetzt haben wir, ja, dann ist es weitergegangen, der Prozess hier. Und jetzt haben wir gesagt, okay, es ist alles im Wandel, im Fluss. Wir haben den Wandel ein bisschen beforscht. Und dann habe ich so gedacht, okay, ja, dann würde sich aber auch mein Bild davon ändern, wie ich hilfreich bin.
Ja.
Das heißt, hilfreich wäre dann nicht eine Vorstellung davon, wie ich hilfreich bin und irgendwas, also was ist hilfreich? Ist hilfreich dann letztendlich, was ich in dem Moment dazu tue, in dem Fluss, oder was ich vielleicht gar nicht dazu tue? Was ist hilfreich?
Ja, das ist eine Riesenfrage. Und das, was wir für hilfreich halten, wird sich weiterentwickeln mit unseren eigenen Erfahrungen von dem, was wirklich gut tut. Und letzten Endes werden wir versuchen, was heißt versuchen, wir werden spontan immer das weitergeben, was wir selber als heilsam erfahren haben. Wenn wir erfahren haben, wie heilsam es ist, im Fließen zu sein, offen zu sein, natürlich zu sein, dann gehen wir genau das weiter. Das ist es.
Immer wieder neu.
Immer wieder neu. Immer wieder.
Ich arbeite in der sozialen Arbeit. Da hat man Vorstellungen.
Dafür bin ich nicht zuständig.
Was du mal gesagt hast.
Ja, ich habe es jetzt schon fast angeschaut. Das ist so was Wunderbares, dass wir uns, wenn wir mit anderen Menschen sind, wir, egal was für Vorstellungen wir haben, im Grunde genommen geben wir immer das weiter, was wir sind. Wir geben, wenn wir gut drauf sind, geben wir das weiter, was in uns an Heilsam wird. Wenn wir nicht so gut drauf sind, schlecht drauf sind, dann bei den besten Vorstellungen geben wir doch einfach auch unsere Spannung weiter. Und von daher, eigentliches Mitgefühl, das, wo es im Buddha damals in der Lehre des Buddhas und der Erwachten geht, was wir eigentlich weitergeben aus Mitgefühl, ist die Erfahrung des Erwachens. Die Erfahrung völligen Freiseins. Das ist das, was Sinn macht, weiterzugeben. Sinn macht, hinzuweisen darauf. Schau, da geht's lang. Und das ist eine Qualität des Erwachens, dass in dem Moment des Erwachens, nicht im Moment, das ist vielleicht danach, nach dem Erwachen, wenn es integriert wird, entsteht so ein tiefes Verstehen, was die Quelle des Leidens ist, völlig unnötigerweise, dieses Fixieren, dieses Sich-Identifizieren, all das, was zu Blockaden führt. Und der Blick weitet sich, ich würde sagen, automatisch, vielleicht fast automatisch, und man versteht, dass es für andere genauso ist. Und daraus entsteht der Wunsch, das anderen auch zugänglich zu machen. Das ist gar kein aus dem Ich geborener Wunsch, es ist ein Wunsch, der entsteht aus dem Mitfühlen für all diejenigen, die noch nicht rausgefunden haben, wie einfach es eigentlich sein könnte. Und das ist was ganz Natürliches. Es findet automatisch statt. Und selbst dann, da könnte man ja denken, na, jetzt habe ich genau gefunden, was ich den anderen weitergeben muss. Nee. Dann geht es immer noch weiter. Und dann die Art, wie man es weitergibt. Und wann. Und dann einfach dieses, auch darin völlig frei zu werden von ich-bezogenen Projekten. Das jetzt groß in der Welt oder so, das kommt gar nicht mehr in Frage. Das wird immer mehr so ein spontaner Prozess, die Dinge gestalten sich und wir gehen mit den Situationen. Und so entwickelt sich selbst das auch noch immer weiter. Obwohl es in der Essenz geht es um das eine, geht es um dasselbe. Es geht eigentlich um dieses Gewahrsein. Eigentlich geht es darum. Liebevolles Gewahrsein, wenn wir es noch ein bisschen feiner sagen wollen. Man nennt das auch die Einheit von Mitgefühl und Weisheit. Das sind andere Worte noch. Das sind so Beschreibungen aus der Tradition, wie man das denn so nennen könnte, das Wesentliche, um das es geht. Ups, ich habe schon überzogen. Schließen wir noch mit einigen Atemzügen ab. Einigen bewussten, entspannten Atemzügen. ganz herzlichen Dank.